Guten Morgen, mein Name ist Daniel Gerstmann. Ich darf euch heute etwas über die Äste erzählen. Wir sind ja gerade in einer Reihe in unserer Gemeinde, an einer Predigtreihe dran über starke Frauen in der Bibel. Und letzte Woche hat uns Christian von Ruth erzählt und was Treue bedeutet und was Gott damit zu tun hat. Heute geht es um Esther, um dieses Buch, das den Namen Esther trägt. Zuerst einmal möchte ich mal so ganz grob und nüchtern betrachtet wiedergeben, was ich finde, wenn ich in das Buch Esther reinschaue. Und das Buch Esther ist ein Buch, in dem Gott nicht vorkommt. Gott redet in diesem Buch nicht. Es gibt keinen Propheten, keinen Engel, der Himmel öffnet sich nicht, es gibt keine Wunder, es passiert auch sonst nichts Übernatürliches. Es wird nicht davon berichtet, was in Israel oder in Jerusalem passiert oder was mit dem Tempel ist. Die Gegenwart Gottes kommt in dem Buch Esther nicht vor. Es wird nicht von Jesus Christus erzählt. Es gibt kein Opfersystem, keine Priester, keine Lieder, die Gott loben oder ihn preisen. Keine Bezugnahmen oder Auslegungen von sonstigen Stellen aus anderen Bibelpassagen. Niemand betet. Keiner tut Buße, niemand kehrt von seinem moralisch verwerflichen Lebensweg um. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, das ist ja genau mein Buch, denn Wunder in meinem Leben gibt es nicht. Gott? Noch nie erfahren. Beten? Naja, ist auch so ein Thema. Und wenn das dein Eindruck ist, dann bist du, glaube ich, auf einem guten gemeinsamen Weg mit den ersten Jahrhunderten unserer Kirchengeschichte. Denn ich glaube, ganz nüchtern betrachtet ist das Buch Esther ein Buch, was in den ersten Jahrhunderten einfach, ich sag mal, links liegen gelassen worden ist. Johannes Calvin, einer der bedeutendsten Reformatoren neben Martin Luther, hat zu jedem Buch der Bibel einen Kommentar geschrieben, außer, ihr ahnt es, zum Buch Esther. Martin Luther selbst hat wohl gesagt, dass er am liebsten das Buch Esther überhaupt gar nicht in den biblischen Kanon aufgenommen hätte. Es war aber auch nicht seine Aufgabe, darüber zu entscheiden. Aber es macht deutlich, dass er ein Problem mit dem Buch Esther hatte, mit dem, was uns dort berichtet wird. Ich möchte euch kurz das Umfeld vorstellen und dann immer näher zu dem Moment kommen, wo wir in die Geschichte um und mit Esther einsteigen. Und so ist es irgendwann passiert, dass das Volk Israel mal wieder einen Krieg verloren hatte. Haben Kriege geführt, gewonnen und verloren, und hier hatten sie einen Krieg verloren. Und infolgedessen wurde die gesamte Bevölkerung vom Volk Israel verschleppt, in Gefangenschaft geführt, von dort, wo sie zu Hause waren, ausgerissen und in andere Kulturen, in andere Länder gebracht, um sie dort anzusiedeln, mit dem Ziel, die jüdische Kultur in dieser anderen Kultur aufzulösen. Als König Kyros dann die Herrschaft über Persien hatte, wir sprechen hier ungefähr um das Jahr 539 vor Christus, erlaubte er den Juden unter anderem, wieder in ihr Land, wieder nach Jerusalem, nach Israel zurückzuziehen und ihr Land wieder aufzubauen. Die Juden sind dann im Prinzip alle wieder zurückgezogen und haben sich wieder in diesem zerstörten, kaputtgemachten Land alles aufgebaut. Vom Haus, vom Weinberg bis hin irgendwann zum Tempel. Da war eine ganze Zeit lang, die sie brauchten, um wieder ihr Land Israel lebenswert zu machen. Auch der Tempel wurde wieder aufgebaut. Ungefähr dann 30 Jahre, nachdem der Tempel fertig gebaut und fertiggestellt worden war, ist offensichtlich das Leben in Israel wieder lebenswert. Die Juden haben sich wieder zu Hause gefühlt, waren wieder da, wo sie hingehörten. Aber es gab auch noch Juden in Babylonien. Unter anderem eben auch unsere Esther, um die es heute geht. Und Esther war nicht die Einzige, die dort noch lebte. Es gab noch andere Juden. Und sie hatten sich in Babylon, in dem babylonischen Reich, so gut eingelebt, dass sie ja nicht bereit gewesen sind, wieder zurückzuziehen. Vielleicht haben sie sich das Wort von dem Propheten Jeremia zu sehr zu Herzen genommen, wo er vor der Gefangenschaft den Juden gesagt hatte, sucht der Stadt Bestes und betet für sie, denn wenn es der Stadt gut geht, wird es euch gut gehen. Ganz nebenbei gesagt glaube ich, dass das auch heute noch so ist und so gilt. Wir kommen langsam zu dem Punkt, wo wir in die Geschichte mit Esther einsteigen. Und Esther lebte zu der Zeit, als Ahasversos, so heißt der gute Mann, König war. Die griechische Geschichtsschreibung nennt ihn auch Xerxes. Und wir schreiben hier in dem Moment ungefähr das Jahr 485 vor Christus. Und Esther war, wie gesagt, eine von den Juden, die noch in diesem babylonischen Reich lebten. Nee, besser gesagt, genauer geschrieben, in Susa, in der Königsstadt. Dort war sie zu Hause. Und wir können aus den Berichten in dem Buch Esther lesen, dass Esther eine Vollwaise war. Sie lebte in der Familie ihres Onkels, ihre eigene Familie war nicht mehr da, sie hatte eine Pflegefamilie. Und wenn ich das mal so, ich versuche das mal ein bisschen aufzuzeigen, wenn ich das mal so zeichnen darf, würde ich sagen, dass das Leben von Esther, ja, das Leben von Esther sah irgendwie, ich sag mal, so aus. Es gab rauf und es ging runter und es ging hin und her. Es gab gute Zeiten, es gab weniger gute Zeiten. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Vollweise, sie lebt in einer Pflegefamilie. Sie lebte in einer anderen Kultur, die nicht ihre eigene war. Sie hatte keine wirkliche Heimat dort, wo sie lebte. Sie war weit weg von da, wo die Juden eigentlich sein sollten. Zu dieser Zeit lädt König Xerxes zu einem berauschenden Fest ein. Er will einfach mal protzen und zeigen, was eigentlich unter seiner Herrschaft alles passiert und was dazugehört. Und sein Reich war ein Großreich, was eigentlich die gesamte damalige Welt umspannte. Um es mit heutigen Worten mal zu sagen, sein Reich reichte ungefähr von dem heutigen Äthiopien in Afrika über den gesamten Mittleren Osten bis hin nach Indien. Also eigentlich alles, was damals bekannt war, da war er König von. Und als Höhepunkt von dieser Festveranstaltung hat er dann nochmal ein 7-tägiges Fest veranstaltet, wo er alle Würdenträger, alle, die irgendwas in seinem Reich zu sagen und zu tun hatten, eingeladen hat und hat gesagt, hier, 7 Tage, wir machen nochmal richtig einen obendrauf. Und während dieses 7-tägigen Festes ist es dann passiert, dass er mit, oder dass die gesamte Festversammlung, Festgemeinschaft mit benebelten Getränken, alkoholischen Getränken, sage ich mal, so reich versorgt gewesen sind und die sich gegönnt haben ohne Ende, dass der König volltrunken seine Königin, nach seiner Königin verlangt hat und geschickt hat und hat gesagt, meine Königin, die ist die coolste, die schönste, die beste Frau von allen und ich zeige euch die jetzt. Ich stelle sie hier vor euch, da könnt ihr euch die angucken. Offensichtlich haben die Frauen damals nicht mit den Männern zusammen gefeiert. Der König schickt und lässt Vashti, so heißt sie, oder Vashti, weiß nicht genau, wie es auszudrücken ist, lässt sie rufen und sagt, komm herbei, zeig dich uns in deiner Pracht, mit deiner Krone bekleidet und ansonsten, ich sag mal, wie der liebe Gott dich schuf. Vashti weigert sich. Sie hat keine Lust oder keinen Bock oder warum auch immer. Sie verweigert auf jeden Fall den Befehl des Königs und erscheint nicht vor dieser betrunkenen Männerparty. Und kurz gesagt, der König verwirft sie, schmeißt sie raus, sagt, Vashti, du bist hiermit verbannt, ich will dich nicht mehr sehen. Infolgedessen sucht der König eine neue Königin. Und man könnte mit heutigen Worten sagen, es wird ein Casting gestartet. Ein Casting nach der neuen Königin, nach der nächsten Königin von König Xerxes. Und ich gehe jetzt hier hauptsächlich auf die Geschehnisse um Esther ein. Es gibt so viele andere Begebenheiten in dem Buch Esther, auf die ich hier nicht eingehen kann. Sei mal die ganzen Begebenheiten mit Haman nur angedeutet. Oder mit dem Mordkomplott gegen diesen König. Mit den Ehrungen Mordechais, die auch beschrieben werden. Das bleibt alles mal außen vor. Das wäre einfach zu viel, um das alles hier heute Morgen darzulegen. Auf jeden Fall, dieses Casting ist ausgerufen. Jeder bekommt es mit im gesamten Reich. Und Mordechai, der Onkel von Esther, er schlägt tatsächlich Esther vor, an diesem Casting teilzunehmen. Was ihn dazu bewegt hat, kann man irgendwie nur raten. Esther und Mordechai haben sich entsprechende Gedanken gemacht und dann tatsächlich beschlossen, an diesem Casting teilzunehmen. Und ich frage mich, wie hat das mit ihrem jüdischen Glauben, mit ihrem gottgefälligen Lebensstil, den sie ja hatten, zusammengepasst? Natürlich waren sie Juden. Und natürlich war der jüdische Hintergrund, die Tora, der Erfahrungshorizont, den sie hatten. Die Tora, das jüdische Gesetz, das war das, was ihr Leben prägte, was ihre Entscheidungen, was ihr Denken ausmachte. Das war die Grundlage, wie sie ihr Leben gelebt haben. Und jetzt an einem Casting teilnehmen, als eine von Tausende beim König landen, mit allem, was dazugehörte? Ich finde das eine spannende Entscheidung. Esther lebte in einer Zeit, wo sie, ja, ich sag mal, eine Unsicherheit hatte. Sie wusste nicht genau, was bringt das Leben mir. Ja, wie gesagt, vollweise lebten in einer Pflegefamilie an einem Ort, wo sie nicht hingehörten, in einer ganz anderen Kultur. Und sie wusste nicht, wie geht's weiter. Und auf der anderen Seite konnte sie sich vorstellen, ja, was passiert eigentlich, wenn ich Königin oder Prinzessin bin. Sie lebte in der Königstadt in Susa und sie konnte wahrscheinlich auf dem Berg den Palast sehen, in dem der König und seine Familie zu Hause war. Und sie hatte da verschiedene Vorstellungen, wie das Leben aussehen könnte. Aber das waren auch nur Vorstellungen. Kurz gesagt, Esther hat an dem Casting teilgenommen. Lange Vorbereitungszeit. Sie hatte ihre Zeit beim König. Eine Nacht vielleicht. Auf jeden Fall, der König stellt fest, dass Esther die Frau ist, die er will. Esther war wohl nicht nur von beeindruckender Schönheit und Klugheit, sie konnte vielleicht auch den König verzaubern und ihn beeindrucken. Ich habe keine Ahnung, ob der König in dem Moment, wo er Esther sah oder da 5 Stunden oder eine Nacht oder wie viel auch immer mit ihr verbracht hat, gesagt hat, halt, stopp, das Casting ist beendet. Das weiß ich nicht, oder ob er noch weitergesucht hat. Auf jeden Fall, im Endeffekt, Esther wurde zur Königin. Sie war die First Lady von Persien. Sie hatte das Ziel, was sie sich als Kind in Kindestagen nur erträumen konnte, erreicht. Im Laufe der Geschichte lesen wir weiter, dass Mordekai, ihr Onkel, es sich dann mit einem Mann namens Haman verscherzt hatte. Haman war ein Mann, der das, was er tat, richtig tat. Er hat nicht 5 Grad sein gelassen und wenn es irgendwas zu tun gab, dann, wie gesagt, hat er das durchgezogen. Und zwar von vorne bis zum Schluss. Nebenbei gesagt war Haman natürlich auch jetzt noch der Mann, der nach dem König am meisten Sagen hatte. Und der König vertraute Haman blind. Wenn Haman sagte, wir machen das so, sagte der König, ist in Ordnung, mach so. Und wenn er sagte, wir machen das so, dann sagte der König, ist in Ordnung, machen wir so. Der König vertraute Haman blind. Haman hatte jetzt ein Problem mit Mordechai. Und er hatte, ich sag mal, einen extremen Hass gegen ihn entwickelt. Dann erfuhr Haman, dass Mordechai auch noch ein Jude ist. Und historisch gesehen, ihr könnt es dann in dem Buch Esther selber nachlesen, hatte Haman ein Problem mit den Juden im Gesamten. Und so entwickelt er einen Mordsplan. Und er überredet, kurz gesagt, den König dazu, ein Gesetz zu erlassen, alle Juden umzubringen. Es gab eine irrsinnige Verordnung, in der quasi steht, dass alle Juden getötet werden sollten. Haman hatte seinen Plan, er setzte ihn um und ganz pragmatisch gesehen war das Schicksal aller Juden beschlossen und besiegelt. Es brauchte noch ein paar Monate bis zur Umsetzung, das war damals scheinbar auch schon so. Und dieses königliche Dekret, was dann erlassen worden ist, war durch das Gesetz der Meder und Perser geschützt und einmal erlassen, konnte es nicht zurückgenommen werden, selbst vom König nicht mehr. Und aus der Sicht der Juden gab es hier einen vollkommenen Kontrollverlust. Das Schicksal ihres Volkes war beschlossen und besiegelt. In Esther 3, Vers 12 können wir diesen Erlass lesen und da heißt es, im Namen des Königs Ahasversos wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden zu vertilgen, erschlagen und umbringen solle. Die Juden bekamen es hier wieder einmal mit der Angst zu tun. Das waren Erfahrungen, die sie ja schon hier und da gemacht haben. Es gab immer mal wieder Kriege, Bedrückungen, irgendwo Probleme. Aber diese Angst, die sie hatten, hatte eine neue Qualität. Die Sicht in die Zukunft reichte noch ein paar Monate danach, war die Sicht in die Zukunft vorbei. Es gab ja eine lebensbedrohliche Angst. Angst vor dem, was bald passieren würde. Mordechai geht zu Esther, beziehungsweise lässt sie ausrichten und tritt mit ihr in Kontakt und fordert sie auf, zum König zu gehen und dem König ihre jüdische Herkunft zu offenbaren. An diesem Punkt. Es war ganz offensichtlich eine andere Zeit, wie das heute der Fall ist. Wir lesen dann gleich auch in der Bibelstelle, ja, Esther hatte Angst, zum König zu gehen. Sie war des Königs Frau. Warum hatte sie Angst, zum König zu gehen? Aber Esther musste damit rechnen, wenn sie zum König geht, dass sie ihr Leben verliert. Wir lesen das in Esther 4, Kapitel 4, im Vers 11. Dort steht, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz, in dem es heißt, jeder, ob Mann, ob Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt. Und Esther führt dann noch hinzu im Gespräch mit Mordechai, Mordechai, der König hat mich schon 30 Tage lang nicht mehr zu sich gerufen. Ich weiß nicht, ob der König vielleicht gerade eine andere Dame hatte, die ihm lieber war, oder ob die Esther beim letzten Mal das Essen versalzen hatte oder was auch immer. Auf jeden Fall war es 30 Tage her und Esther hatte Angst um ihr Leben. Esther hatte sich gut Gedanken gemacht und entschloss sich dazu, sich selbst hinzugeben, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, zum König zu gehen, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, naja, ob ich jetzt sterbe oder in ein paar Monaten, ist ja auch egal. Sie war auf jeden Fall in diesem Moment bereit, zum König zu gehen und dort ihr Leben einzusetzen. Und sie erscheinte beim König und der König hat, wo sie kam, einen Daumen hoch gemacht, beziehungsweise natürlich, ihr wisst es, das goldene Zepter ihr entgegengesteckt und hat gesagt, Esther, komm, was ist los, was kann ich dir tun? Ich habe eben gesagt, dass Gott in dem Buch Esther nicht vorkommt. Und gleichzeitig glaube ich, genauso wie Gott hier nicht beschrieben wird im Buch Esther, dass Gott in Esthers Führung, in Esthers Leben die Führung übernommen hatte. Ob Esther das bewusst war oder unbewusst war, das weiß ich nicht. Aber Gottes Führung in ihrem Leben, das hat sie hautnah erlebt. Und wenn man die Geschichte von Esther liest, dann finde ich, kann man zwischen den Zeilen, kann man zwischen fast jeder Zeile lesen, dass Gott da war, dass er eingegriffen hat. Dass er wusste, was passiert, dass er wusste, was passiert ist. Gott hatte alle Informationen zur Verfügung. Ob es ein Haman war, der die Juden vernichten wollte, der seinen Mordsplan umgesetzt hat und es nur noch eine Frage der Zeit war. Ob die Babylonier die besiegten Völker von dort, wo sie waren, ausgerissen hat und haben sie irgendwo anders untergebracht, um die Kultur zu vernichten. Gott hat alles mitbekommen. Er war da und ich glaube, das ist auch heute noch so. Und auch wenn in meinem Leben oder wenn in deinem Leben alles rauf und runter geht, wie bei der Esther, wenn es Punkte gibt, an denen es ja, Höhepunkte in deinem Leben gibt oder Tiefpunkte. Ich weiß nicht, wo du gerade bist oder wie es aussieht, aber was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, das ist einfach, dass Gott, das versuche ich jetzt auch mal darzustellen, dass Gott einfach permanent an der Seite von Esther war und dass er auch genauso permanent an meiner Seite in meinem Leben ist. Und natürlich auch an deiner Seite, in deinem Leben. Gott ist da, egal ob du dich gerade an einem tollen Punkt in deinem Leben befindest oder irgendwo dazwischen oder was auch immer. Gott ist da, er hat es mitbekommen, er kriegt es mit. Gott ist an deiner Seite, so wie er bei Esther an der Seite war. Zurück zu Esther, die eine unbekannte und verstörende, vielleicht sogar noch viel mehr eine zerstörende Zukunft vor sich hatte. Rein menschlich gesehen gab es für die Juden nichts mehr zu hoffen. Das Schicksal aller Juden war beschlossen und besiegelt. Die Juden wussten, was auf sie zukommen würde. Mordechai, der noch im Gespräch mit Esther ist, macht ihr klar, voller Hoffnung und Zuversicht, sagt er zu Esther, Esther, vielleicht bist du genau für diesen Moment, genau für diese Zeit jetzt hier Königin geworden. Lesen wir in Esther 4, Vers 11, dort sagt er, vielleicht bist du gerade genau deshalb Königin geworden. Und Esther war tatsächlich in diesem Moment hier in einer Schlüsselposition. Sie war die Schlüsselperson, sie hatte besondere Kompetenzen, sie hatte entscheidenden Einfluss, sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und sie nutzt das alles und ergreift die Initiative und sie wird aktiv. Und wir können heute, wenn wir in das Buch Esther reingucken, feststellen, dass es genau dieser Punkt gewesen ist, weshalb es der Königin war, weshalb sie an der Stelle war, wo sie war. An der Seite von dem König mit der Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wenn du in deinem Leben an die Punkte kommst, wo es vielleicht rauf und runter geht, ich weiß nicht, wo du dich gerade selber siehst, wo du unterwegs bist. Was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass hier Jesus bzw. Gott in Esthers Leben mit unterwegs war. Er hat es mitbekommen. Er wusste, was Sache ist. Und in diesem Moment, wenn du in deinem Leben siehst, dass Gott einfach an deiner Seite ist, dass er alles mitbekommt, dass er weiß, was Sache ist, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dann kannst du zu einem Punkt kommen und dazu kann ich nur einladen, einfach mit Gott gemeinsame Sache zu machen. Und ich sage einfach mal, umzudrehen und gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein. Ja, dass ihr gemeinsam unterwegs seid. Versteht es nicht falsch, das ist ein Bild. Und ich werde gleich noch weitermachen und ich versuche euch damit etwas deutlich zu machen, was hier passiert. Der ein oder andere wird es vielleicht schon ahnen. Ja. Aber wenn wir mit Jesus gemeinsam unterwegs sind, wenn wir darauf vertrauen und daran glauben, dass er uns kennt, dass er weiß, wo unser Leben rauf und runter geht, dann kann er, so wie Esther, zu einer Schlüsselperson machen. Und ich versuche einfach mal hier einen Schlüssel draus zu zaubern. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja. Esther wurde mit allen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht hat, mit allem, was ihr Leben ausmacht, ein Schlüssel, den Gott in der Situation, wo sie unterwegs war, gebrauchen konnte. Und das ist auch in meinem und das ist in deinem Leben so. Ich weiß nicht, was alles bei dir in deinem Leben passiert, was du schon für Tiefs und für Höhen mitgemacht hast, wo du gerade stehst und was deinen Lebensschlüssel ausmacht. Aber mit Jesus an deiner Seite, mit Gott an seiner Seite, kannst du zu einer Person werden, die in entscheidenden Punkten Einfluss nehmen kann. Ich habe keine Ahnung, ob der Schlüssel, den wir vielleicht hier haben von deinem Leben, ob das ein Schlüssel ist, der nur in deine Haustür passt. Oder ob das ein Schlüssel ist, der in ein Schließsystem passt, wo du, wer weiß, wie viele Türen mit aufmachen kannst. Was ich dir mitgeben will, was ich mal ganz deutlich machen will, ist, dass die ganzen Punkte, die wir hier haben, vielleicht müssen die noch gefeilt werden, damit der Schlüssel passt. Ich weiß es nicht. Aber dieses Bild ist das, was ich dir gerne malen möchte. Dass mit allem, was passiert, Jesus an deiner Seite ist und das macht dich zu einer Person, die in entscheidenden Momenten Einfluss nehmen kann. Gott will mit dir gemeinsam unterwegs sein. Jesus macht den Unterschied in dem Moment, wenn er dabei ist und er kann dich und er will dich gebrauchen. Jetzt könnte man natürlich bei Esther sagen, Mensch, das war ja ein Zufall, dass Esther genau zu dem Zeitpunkt, als Haman seinen miesen Plan umgesetzt hat, Königin war. Was für ein Zufall, dass Esther zu dieser Zeit nicht wieder in Jerusalem, in Israel gelebt hat, sondern noch in Susa war. Was ein Zufall. Ich bin dann immer der Meinung, dass es solche Zufälle gar nicht gibt. Ich glaube, dass Gott hier am Werk war und dass er alle Fakten gekannt hat und dass er im Prinzip das Regiment in der Hand hatte, dass er die Zügel in der Hand hat und beschlossen hat, wo was passiert. Dass er in dieser Geschichte, in dem, wo man nicht versteht, was passiert, in dem, wo auf einmal Aussichtslosigkeit da ist, wo man nicht mehr weiß, was Sache ist, dass Gott in diesem Moment einfach Sicht der Dinge hat, dass er weiß, was Sache ist. Und ihm ist es nicht egal, ich sag mal so lapidar, wenn in Susa ein Sack Reis umfällt. Er wusste von dem, was mit seinem Volk passiert. Er wusste, was dran ist, was passiert. Und so ist es auch noch heute. So ist es in meinem Leben und ich sage auch, so ist es in deinem Leben. Das behaupte ich einfach mal. Ob ich Angst habe, ob sie, ich sag mal, lähmenden Einfluss auf mich nimmt, ob ich Entscheidungen zu treffen habe und ich weiß, was richtig, was falsch ist. Ich laufe durch mein Leben und ich frage natürlich immer wieder, Gott, wie siehst du die Dinge? Was ist das, was ich tun soll? Und oft treffe ich auch einfach Entscheidungen, wo ich im Nachhinein, vielleicht abends im Bett sitze, und überlege so, heute habe ich wieder was gemacht, da habe ich gar nicht nach Gott gefragt. Wo ich dann einfach in der Hoffnung lebe, dass der Heilige Geist, der in mir lebt, einfach in den Entscheidungen, die ich tagtäglich getroffen habe, einfach da ja, mitgewirkt hat und ich Entscheidungen treffe, wo Gott nicht hinter da sitzt und sagt, Mensch Daniel, was hast du schon wieder gemacht? Und ich bin mir sicher, dass Gott auch in meinem Leben seine Hand im Spiel hat, dass er Einfluss nimmt. Egal, ob das jetzt Probleme sind in meiner Familie, meiner Ehe, in meinem Geldbeutel, auf meiner Arbeit, ob das bei mir gefühlsmäßig der Fall ist oder auch nicht, gesundheitlich Und er kennt auch die Diskrepanz zwischen dem, was ich eigentlich will und von dem, was ich dann doch tatsächlich umsetze. Er kennt diese Diskrepanz zwischen meinen Wünschen und meiner Realität. Nachdem Esther hier dann mit dem König gesprochen hatte, nahm die Geschichte natürlich ihren Lauf. Wir können lesen, dass der König dann ein weiteres Gesetz erlassen hat, in dem er allen Juden im gesamten Reich erlaubte, sich gemeinsam gegen die zu verteidigen, die ihnen ans Leder wollten. Das ist nachzulesen in Kapitel 8. Und das ganze Buch Esther ist schon irgendwo eine ziemlich krasse Geschichte. Da geht es rauf und runter hin und her. Und bei dem gesamten Beschäftigen mit der Geschichte von Esther fällt auf, dass Esther hier, wir haben eben schon davon gehört, ich habe schon gesagt, dass sie keine durchgehende jüdische Moral hatte. Esther und auch Mordechai sind Teil dieser Geschichte. Und sie lebten hier, ich sage es einfach mal, in einer moralischen Unklarheit. Wir können im Buch von Esther lesen, dass es um viel, viel Sex ging, um Alkohol, um Wut, um Mord, um alles Mögliche. Und Esther und Mordechai werden beschrieben als ein Teil von diesem allen, was wir dort lesen. Sie brechen die Gesetze der Tora. Esther hat einen Heiden geheiratet, einen, der mit Gottes Volk nichts zu tun hatte. Ich nehme einfach mal an, das habe ich jetzt nicht rausgelesen, aber dass sie wahrscheinlich Teil am Hof war und da alles mitgenommen hat. Dass sie wahrscheinlich auch unreine Lebensmittel oder was auch immer gegessen hat. Auf jeden Fall hat Esther sich eine neue Identität angeschafft. Sie hat nicht verraten, dass sie Jude ist und wo sie herkommt. Das hat sie verheimlicht. Sie hat es erst dem König später offenbart. Vortäuschung falscher Tatsachen. Die Wahrheit wurde nur halbherzig umgesetzt. Und wir sehen hier Esther als eine Person, die nicht das große Vorbild ist. Die nicht über allen Dingen erhaben ist und die eine weiße Weste ohne Fehler hat. Aber die Bibel stellt uns Esther hier als eine Person vor, als ein Vorbild für Vertrauen und Hoffnung, gerade dann, wenn die Dinge vielleicht nicht gut aussehen, wenn der Blick in die Zukunft trüb ist. Was können wir von Esther und von ihrer Geschichte, die wir in der Bibel lesen können, mitnehmen? Was macht Esther aus? Was hat sie zu einer starken Frau gemacht, von der wir heute etwas lernen können? Es ist die Aussage, dass wenn das Volk Gottes, wenn die Leute Gottes, wenn die, die zu Gott gehören, an einer Stelle sind, wo sie nicht hingehören, so wie jetzt in Susa und eigentlich das Volk Israel in Israel sein sollte, dass Gott dann denkt, na dann macht doch euer Ding, ist mir doch egal, ihr seid nicht da, wo ich euch haben will. Das ist nicht die Aussage, das wird hier eindeutig mit Nein beantwortet. In der Geschichte von Esther sehen wir, dass Gott inmitten von Chaos, inmitten von Kontrollverlust, inmitten von dem, was das Leben macht, die Zügel in der Hand hat, dass er seinen Plan umsetzt. Genau da, wo wir vielleicht fünfe gerade sein lassen, wo moralisch zweifelhafte Menschen unterwegs sind, da erreicht Gott trotzdem sein Ziel. Merkst du was? Mit wem Gott hier unterwegs ist und mit wem er unterwegs sein will? Was können wir von Esther lernen? Sei bereit für Gottes Vorsehung und vertraue seinem Plan. Auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht, auch wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt und die Zukunft vielleicht alles andere als rosig ist, wenn sie finster vor uns steht und vielleicht der Blick tatsächlich nur ein paar Monate weit reicht. Wir dürfen und ich glaube vielmehr, wir sollen auch darauf hoffen und vertrauen, dass egal wie schlecht es ist, dass Gott sich dafür einsetzen wird, uns zu helfen. So wie er es bei seinem Volk Israel getan hat, in den Tiefpunkten, in denen, wo das Volk Israel auf einmal da stand und nicht wusste, wie geht es eigentlich weiter. Gott lässt uns nicht aus dem Blick. Und wenn man sich das so anschaut, habe ich den Eindruck zumindest, dass es in dieser Geschichte um Esther nur nebensächlich um Esther geht. Es geht vielmehr um das Volk Gottes. Es geht um die Menschen, die Gott vertrauen, die ihm nachfolgen. Und es geht darum, wie Gott, wie er die Dinge sieht, die passieren. Wie er dann in das Geschehen eingreift und wie er seinen Plan umsetzt und durchsetzt. Esther hat sich gebrauchen lassen, um das Volk Gottes, die Leute, die zu ihm sich zählen, das waren damals die Juden, um die zu retten. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist in unsere Welt gekommen, um die Leute, die sich an ihn halten, die ihm vertrauen, vor dem ewigen Tod zu retten. Und es geht dabei nicht um Gesundheit oder Wohlstand oder um ein tolles Leben hier auf der Erde, sondern es geht um ein Leben ohne Sünde. Es geht um das Leben in der Ewigkeit. Und hier finden wir zwei Bibelverse im Neuen Testament, in 1. Johannes 1, Vers 29, wo steht, wo Johannes Jesus sieht und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder auch Paulus schreibt in seinem Brief an die Christen in Rom, denn der Lohn der Sünde, das, was die Sünde zahlt, das ist der Tod. Aber das Geschenk Gottes, das er uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott sitzt mit dem Zepter in der Hand, bildlich gesprochen, auf seinem Thron. Und er freut sich und er erwartet, dass du kommst, und er freut sich, wenn du vor ihm bist. Nicht wie Xerxes, der vielleicht auf seinem Thron sitzt und überlegt und sagt, vielleicht ja, vielleicht nein. Nein, Gott sitzt da und er sitzt mit offenen Armen da und er will dich willkommen heißen. Er sagt, herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Und Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst. Und er lädt dich ein und er will, dass du dich vertrauensvoll an ihn wendest, weil er weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Er ist an deiner Seite, er weiß, wie es dir geht und was dein Leben ausmacht. Und das ist der Schlüssel, zu verstehen, was im Buch Esther passiert. Gott ist der Grund, warum Esther eine so starke Frau geworden ist, von der wir heute etwas lernen können. Ich möchte noch beten. Vater, vielen Dank, dass du weißt, wie es uns geht und was hier auf der Erde vor sich geht. Du hast den Überblick und du gibst Hoffnung und Vertrauen, willst mit uns gemeinsam unterwegs sein, auch wenn unser Blick in die Zukunft nicht gut aussieht, wenn er nicht toll ist und wenn die Perspektiven vielleicht mehr wie dunkel sind. Danke, dass du an unserer Seite stehst und dass du mit unseren Erfahrungen, mit unseren Enttäuschungen, mit unserem Schmerz, mit der Freude, mit allem, was unseren Lebensschlüssel ausmacht, dass du das kennst, uns annimmst und mit uns unterwegs sein willst. Amen.